Ja, herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung mit Fällen aus der Steiermark und aus Kärnten. Heute live in Klagenfurt. Ich freue mich sehr, dass Sie nach so vielen Stunden hier noch immer sitzen. Für alle, die das jetzt zu Hause dann vielleicht hören, wenn dieser Podcast erscheint, das ist heute das Podcast-Festival in Klagenfurt und diese Veranstaltung geht schon einige Stunden. Vor uns war gerade ein Podcast über Wein. Leider Gottes hat mir die Flaschen jetzt alle vor uns rausgetragen, aber das macht nichts. Mein Name ist David Knees, ich bin der Host dieses Podcasts und neben mir sitzt der langjährige Kriminalreporter Hans Breitecker. Grüß dich und danke, dass du heute auch hier bist.
Servus David, schönen guten Abend.
Ja, lieber Hans, mit unserem heutigen Fall begeben wir uns etwas weiter in die Vergangenheit. Und zwar ins Jahr 1961 und wir gehen nach Spital an der Drau. Es wird um einen mysteriösen Fall geben. Die Barbara hat es schon angekündigt, es geht um ein Verschwinden. Aber um diese Geschichte richtig zu erzählen, müssen wir etwas früher beginnen, nämlich mit einer Flucht.
Ja, die Geschichte beginnt mit einer Flucht. 1944 sind das Ehepaar Albine und Franz Hauptmann von Jugoslawien, die haben etwa 30 Kilometer südöstlich von Ljubljana gewohnt, sind dort weg und sind noch Spital an der Drau. Die Frau war 67 Jahre alt, der Mann war 12 Jahre jünger. Und die sind in das Flüchtlingslager ins Spital an der Drau gekommen, haben dann ein Jahr später zu arbeiten begonnen auf einem Bauernhof. Dann waren sie bei einem Gartenbaubetrieb und dann hat der Franz Kaufmann, Hauptmann, Entschuldige, in einem Feldspaltwerk, das dürfte mit Bergwerk zu tun haben, gearbeitet, fleißig gearbeitet. Und er hat sich nebenbei in seiner Freizeit oder ausgeholfen in einem Sägewerk auch Geld dazu verdient. Und so haben sie einen sehr guten Lebenswandel geführt. Ihnen ist finanziell nichts abgegangen. Sie haben sich sehr viel Geld erspart. Und waren auch, was die Lebensweise betroffen hat, sehr sparsam. Sie haben gelebt von Nudelgerichten, so steht es im Akt der Gendarmerie. Hauptsächlich Nudelgerichte, Kaffee und Gemüse. Und das war ihr Essen. Und so hat man das Essen dann auch noch gefunden, das sie vorbereitet gehabt hat nach dem Verschwinden.
Ja, also sehr sparsam und von diesem Geld, das sie sich gespart haben, durch dieses sehr bescheidene Leben, da haben sie sich einiges weglegen können. Und du hast auch geschrieben in deinem Buch, dass sie im Ort ja jetzt eher unauffällig waren. Was kannst du sonst noch so zum Charakter sagen?
Ja, die waren unauffällig. Sie hatten kaum irgendwelche Bekannten, Freunde schon gar nicht. Ein Ehepaar war mit ihnen befreundet, aber sonst eher waren sie sehr zurückhaltend und man hat nicht sehr viel gewusst. Als Grund für die Flucht haben sie angegeben, sie seien in Jugoslawien verfolgt worden wegen ihres deutsch klingenden Namens. Da seien sie in Gefahr gewesen und das war der Grund für die Flucht. Ob das dann so war, es hat dann später, wir werden auf das zurückkommen, Spekulationen geben in andere Richtung, da hat das vielleicht eine Rolle gespielt, diese Flucht. Aber dazu, wie gesagt, später.
Ja, jetzt kommen wir zunächst einmal zum Tag der Tat. Das war der 6. August 1961. Wobei, man muss eigentlich sagen, wir können nicht sagen Tat, man muss fast sagen mutmaßliche Tat oder mögliche Tat, weil man weiß ja bis heute nicht, ob dieses Verschwinden tatsächlich mit einem Verbrechen zu tun haben muss. Es ist davon auszugehen, aber eben das nur als Anmerkung. Aber was ist passiert an diesem Sommertag 1961?
Das war im August 1961, am 6. August, ein Sonntag. Da war das Ehepaar, also das Ehepaar hat unter der Woche haben sie gearbeitet, von früh bis spät. Und am Sonntag sind sie immer, die Albine und der Franz Kaufmann, gemeinsam zur Kirche. Da haben sie an der Frühmesse teilgenommen. Da sind sie immer so um 6.30 Uhr weg. Auch an diesem Tag, an diesem 6. August, ist der Franz Hauptmann. Da muss ich vielleicht noch zur Erklärung sagen, wo sie gewohnt haben. Das war ein ehemaliger Jugoslawe hat sich ebenfalls im Spital an der Trau niedergelassen, hat dort ein Haus begonnen zu bauen, eine Tischlerei in Betrieb genommen. Und wie sie sich kennengelernt haben, hat dieser Tischlermeister dem Ehepaar Hauptmann angeboten, dass sie zunächst im Keller wohnen können und dann ein Mansardenzimmer kriegen. Das haben sie auch bekommen dann. Dort haben sie gewohnt zum Zeitpunkt des Verschwindens. Die Gegenleistung war, dass der Franz Hauptmann ihn beim Fertigstellen des Hauses helfen musste, beziehungsweise hat sich der Tischlermeister von ihm Geld ausgeborgt. Und an diesem 6. August ist der Franz Hauptmann gesehen worden, wie er um 6.30 Uhr circa das Haus verlassen hat. Er ist Richtung Kirche gegangen. Dann, das war nicht jetzt der normale Rhythmus, der am Sonntag immer stattgefunden, sondern es war eher ungewöhnlich, dass er früher weg ist und die Frau ist 10 Minuten später gegangen. Er ist dann wieder zurückgekommen und hat sie gesucht. Aber die beiden haben sich dann noch getroffen, das weiß man mit Bestimmtheit, weil sie gesehen worden sind. Allerdings gibt es widersprüchliche Angaben. Die einen meinen, sie seien auf dem Weg zur Kirche gewesen und andere Zeugen sagen, nein, sie sind in die andere Richtung gegangen. Faktum ist, man hat nie feststellen können, ob sie tatsächlich am Gottesdienst teilgenommen haben.
Also man weiß, sie haben dieses Haus wie gewöhnlich am Sonntag verlassen. Man kann davon ausgehen oder annehmen in Richtung Kirche, aber wissen tut man es nicht. Jetzt hast du vorher gesagt, die waren nicht wahnsinnig gut vernetzt in diesem Dorf, aber man hat sie trotzdem gekannt. Sind die schnell abgegangen? Wann hat man überhaupt bemerkt? Weil wenn die so für sich dort gelebt haben, ist das ja wahrscheinlich gar nicht sofort aufgefallen, dass die weg sind.
Ja, sofort aufgefallen ist dem Tischlermeister und seiner Frau natürlich, weil die Bewohner nicht da waren. Die haben aber überhaupt keine Reaktion gezeigt. Die Gendarmerie ist aufmerksam worden auf das Verschwinden, nachdem seitens des Feldspaltwerkes Anzeige erstattet worden ist. Der Hinweis war, dass eben der Franz Hauptmann fast 3 Wochen lang jetzt nicht zur Arbeit erschienen ist und der war ja sehr verlässlich, das war ungewöhnlich. Dann hat man natürlich einmal den Quartiergeber befragt, der hat dann behauptet, sie seien möglicherweise nach Lourdes auf Wallfahrt gegangen. Das hat sie aber nicht bestätigt, dann sind die Vermutungen aufgetaucht, sie könnten sich nach Jugoslawien zurück abgesetzt haben, das hat sie auch nicht bewahrheitet. Also legal können sie nicht ausgereist sein, sie hatten nämlich keinen Reisepass, weder sie, die Frau noch der Mann haben einen Reisepass, sondern sie hatten so einen Flüchtlingsausweis. Und hätten sich müssen von der Behörde eine Bestätigung holen, damit sie überhaupt ins Ausland ausreisen dürfen. Also legal können sie nicht ausgereist sein, das hat man festgestellt bei den Ermittlungen.
Ja, legal konnten sie nicht ausgereist sein, aber was gab es sonst noch für Möglichkeiten, beziehungsweise wann hat man dann an ein Verbrechen auch gedacht seitens der Behörde? Oder wie ist es da weitergegangen?
Der Verdacht auf ein Verbrechen ist relativ bald aufgekommen. Man hat nie einen Unfall, nie ganz ausgeschlossen, aber nachdem man keine Leichen gefunden hat, wenn ein Unfall passiert, dass man 2 Leichen nicht findet, ist eher ungewöhnlich. Also ist man immer... Oder von Anfang an hat man ein Verbrechen, sagen wir so, nicht ausgeschlossen. Und dann ist der Tischlermeister nach einigen Wochen plötzlich aufgetaucht bei der Gendarmerie und hat einen Schuldschein vorgelegt. So, schaut's her, ich habe mir 60.000 Schilling ausborgt gehabt vom Hauptmann. Er hat das Geld zurückgefordert und vor 14 Tage bevor er verschwunden ist, habe ich 20.000, also einmal 16.000 und einmal 4.000 Schilling ihn zurückbezahlt. Ob das stimmt, hat man nie verifizieren können. Es gibt Aussagen von Arbeitskollegen, dass der Franz Hauptmann einmal erzählt hätte, dass er den Tischlermeister viel mehr Geld geborgt hat, als dann am Schuldschein gestanden ist, hat man auch nie feststellen können.
Und eine Spekulation oder eine Möglichkeit, die auch nur eher kurz im Raum gestanden ist, war vielleicht eine Mord-Selbstmord-Geschichte. Aber auch hier ist das eher auszuschließen, weil irgendwann die Leichen hätten auftauchen müssen.
Naja, diese Variante ist aufgetaucht, nachdem die Gendarmerie erfahren hat, dass diese Ehe nicht so harmonisch abgelaufen ist oder harmonisch war, wie man anfangs vermutet hat oder wie vielleicht einige behauptet haben, auch der Quartiergeber. Und da ist natürlich der Verdacht aufgekommen, er könnte seine Frau umgebracht haben und dann sich selber. Aber auch da ist nie eine Leiche im Raum gestanden, man hat nie eine Leiche gefunden.
Ja, die Ermittlungen gestalteten sich unter anderem auch als schwierig, weil die Gendarmerie damals nicht ins Haus der Hauptmanns konnte.
Ja, die Gendarmerie ist erstens, wie ich habe schon gesagt, knappe 3 Wochen später verständigt worden. Dann wollten sie eine Zimmer öffnen, das ist vom Gericht abgelehnt worden. Dann haben sie ein zweites Mal versucht, ist wieder abgelehnt worden. Und erst beim dritten Versuch, nachdem der Bezirkshauptmann beim Gericht interveniert hat, haben sie den Durchsuchungsbefehl gekriegt und haben sie die Wohnung aufgemacht und haben gesehen, dass das vorbereitete Mittagessen, sie hat immer am Sonntags Mittagessen schon vorbereitet, damit sie, wenn sie von der Kirche kommen, am Vormittag nicht mehr kochen muss. Und das ist so, wie sie es vorbereitet hat, am Herd gestanden. Am Tisch waren ein bisschen Überreste vom Frühstück. Und dann hat man in verschiedenen Dosen einige tausend Schilling gefunden, die waren so versteckt in Dosen, weil das Ehepaar hat keine Konten besessen, es hat keine einzige Bank, auf keiner einzigen Bank hat es ein Konto gegeben von denen. Also das Geld ist da zu Hause aufbewahrt worden. Und da geht man auch davon aus, dass er zumindest, wenn das stimmt, was der Tischler gesagt hat, dass er 20.000 Euro zurückbezahlt hat, Schilling. Dann hätten die entschuldige Schilling, dann hätte das Geld irgendwo auftauchen müssen.
Ja, und dass dort sich Geld, also Bargeld überhaupt noch befunden hat, das deutet ja dann auch eigentlich darauf hin, dass die jetzt nicht aus freien Stücken sich da aus dem...
Richtig, ja.
Ja, okay. Die Gendarmerie, die Ermittler, die haben dann nicht mehr weiter gewusst und haben sich dann auch an die Öffentlichkeit gewandt. Ist dabei etwas rausgekommen?
Da ist nichts rausgekommen, das kann ich gleich vorwegnehmen. Überhaupt keine Hinweise in die Richtung, dass man sagen hätte können, jetzt haben wir eine heiße Spur. Aber es ist ein Fehler, glaube ich, auch aus meiner Sicht jetzt, aus der Erfahrung des Journalisten, der jahrelang im Kriminalbereich gearbeitet hat, muss ich sagen, für mich völlig unverständlich, warum die Gendarmerie genau ein Jahr später erst an die Öffentlichkeit gegangen ist. Das war im 62er Jahr. Und da haben dann die Zeitungen große Artikel darüber geschrieben und das war dann ein Thema plötzlich. Aber wie gesagt, es ist zu Spekulationen gekommen, die Zeitungen haben spekuliert, die Bevölkerung hat spekuliert, aber es waren einfach keine Hinweise, die hereingekommen wären, wo die Ermittler sagen hätten können, da können wir jetzt einhaken und da geht jetzt was weiter.
Ja, genau, die Spekulationen, darauf wollen wir jetzt noch zu sprechen kommen. Eine solche Spekulation war auch in der kleinen Zeitung damals zu lesen. Und zwar war das, dass das Verschwinden mit einer möglichen Geheimdienstgeschichte der beiden zu tun haben könnte. Jetzt haben wir schon gesagt, die waren sehr lange im Ort, die waren sehr fleißig, aber total unauffällig und prinzipiell unterm Radar. Und ich schaue mir gern so alte Spionagegeschichten im Fernsehen an und würde sagen, das ist schon einmal ein Hackerl, was man da drunter setzen kann, was nicht jemanden verdächtig macht, aber sag einmal, ein Bonus wäre, wenn man jetzt Spion ist. Was waren da noch Gründe für diese Annahme, für diese Spekulation?
Ja, die erste, der Grund für diese Spekulation war einmal die Flucht generell, weil man hat gesagt, eine Begründung, dass durch einen weil sie einen deutsch klingenden Namen haben, dass sie deshalb verfolgt werden, das war schon mal so eine ja, halb unglaubwürdige Geschichte. Dann hat das Ehepaar, das habe ich eingangs ja noch nicht gesagt, der Mann hat eine kleine Landwirtschaft besessen unten in Jugoslawien, die Frau in der Nachbargemeinde ein kleines Wohnhaus mit Garten und das haben sie alles zurückgelassen. Sie haben die Familie, also die Geschwister zurückgelassen, sie sind einfach über Nacht dahergekommen. Das war dann natürlich, wie die Geheimdienstgeschichte im Raum gestanden ist, ein Grund, wo man gesagt hat, das könnte schon so gewesen sein. Man hat aber auch, sie war Lehrerin und hat, ich habe das da aus dem Artikel, die kleine Zeitung hat das so geschrieben, weil sie als besonders intelligent gilt, schließt man nicht aus, dass sie Spionagearbeit gemacht haben könnte. Das war so die Spekulation. Es ist von der Sicherheitsdirektion, von der Staatspolizei über Interpol, es ist in Österreich ermittelt worden, es ist im Ausland ermittelt worden, es hat sich auch in diese Richtung überhaupt keinen Hinweis ergeben, dass das tatsächlich so gewesen ist.
Das heißt, sie waren entweder keine Spione oder sehr, sehr gute?
Entweder sehr, sehr gute, man ausschließen kann man in der Geschichte überhaupt nichts, aber Hinweis gibt es keinen.
Ja,
konkreten Hinweis jetzt.
Die Ermittler sind hier am Stand getreten. Es gab da kein Vorankommen. Alle Spuren irgendwie, oder keine Spur hat zu irgendetwas geführt. Bis dann 1963 wieder Schwung in die Sache kam. Und zwar mit dem Ableben eines Schulwarts. Was hat das damit auf sich?
Ja, da ist Ende Dezember 1963 ist ein psychisch kranker Schulwart aus Spital an der Drau, 41 Jahre alt, spurlos verschwunden. Und der ist dann im Jänner 64 von Wanderern in einem Wald erhängt aufgefunden worden. Das war das Erste, da ist man von einem Selbstmord, es war auch ein Selbstmord, aber da hat man noch weniger spekuliert, aber dann ist die Frau unter mysteriösen Umständen gestorben, wobei ich nie in Erfahrung bringen habe können, auch bei den Recherchen für mein Buch nicht, warum mysteriöse Umstände und woran sie wirklich gestorben ist, das geht aus keinem Akt hervor. Und die Leiche der Tochter ist dann im Sommer, also ein halbes Jahr später, im Millstätter See aufgefunden worden, die ist ertrunken, das weiß man. Unter welchen Umständen ist wieder unbekannt. Und weil sich dann herausgestellt hat, dass diese Familie mit dem Ehepaar Hauptmann befreundet war und der auch immer in Geldnöten war, der Schulwart, jetzt hat man natürlich in die Richtung ermittelt, dass dieser Schulwart für den Tod des Ehepaares verantwortlich sein könnte. Das ist sehr intensiv betrieben worden, diese Ermittlungen, aber man ist auch da nicht weitergekommen und hat letztendlich dann die Ermittlungen einstellen müssen.
Mhm. Ja, man muss dazu sagen, juristisch gesehen hätte das auch wohl zu nichts geführt. Also selbst wenn man jetzt davon ausgehen könnte oder konnte, dass dieser Schulwart mit dem Verschwinden der beiden etwas zu tun hat, wären dann sowohl der Täter als auch die Opfer ja nicht mehr greifbar.
Naja, juristisch ja, aber menschlich oder für die Familie natürlich, ja, wie gesagt, die Geschwister haben ja gelebt noch zu dem Zeitpunkt in Jugoslawien auch. Für die wäre es natürlich schon wichtig gewesen zu wissen, was ist mit unseren Verwandten oder mit dem Bruder oder Schwester passiert. Man hätte unter Umständen Hinweise finden können, wenn er wirklich der Täter gewesen ist, mit seiner Frau vielleicht zusammen oder er allein, dass man vielleicht einen Hinweis, einen Zettel, irgendwas gefunden hätte, wo unter Umständen draufgestanden ist, wo er die Leichen entsorgt hat oder irgendwelche Notizen, aber das hat sich auch nicht ergeben aus dem Ganzen und somit sind die Ermittlungen dann komplett eingestellt worden.
Ja, also sehr, sehr mysteriös das Ganze. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir einmal einen Fall hatten im Delikt-Podcast, wo wirklich jemand so spurlos verschwindet und es dann einfach ja keine Spur in eine Richtung gibt.
Naja, es gibt. Also ungewöhnlich ist es nicht. Ungewöhnlich ist nur, dass ein Ehepaar spurlos verschwindet, also zwei Menschen. Aber ich kann, wenn ich in mein Archiv hineingreife, ich könnte jetzt aufzählen Fälle, wo Leute einfach unter mysteriösen Umständen spurlos verschwunden sind und wo es bis heute keine Spur gibt. Das ist so.
Ja, stimmt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, fällt es mir an das letzte bekannte Beispiel. Aber hier sind es gleich zwei Personen. Das ist das, was vielleicht das Außergewöhnliche an diesem Fall ist, wollte ich damit sagen.
Ja, wobei man beim Felsmann, das ist dieser Doppelmord, jeden wahrscheinlich bekannt in Stivol in der Steiermark, der zwei Nachbarn erschossen hat, da weiß man, das ist der Täter, da weiß man nur nicht, wo er sich aufhält oder ob er sich selber erschossen hat und irgendwo versteckt hat und erschossen hat. Aber Menschen, die von zu Hause weggehen, die sagen, wo sie hingehen, dort nie ankommen und dann auch nicht mehr nach Hause kommen. Solche Fälle habe ich einige in der Obersteiermark zum Beispiel. In der Oststeiermark haben wir sogar schon Podcast gemacht in einem Fall.
Ja, lieber Hans, ich glaube, damit sind wir...
Nein, wir sind nicht ganz fertig, nicht? Weil ich möchte da den Satz vorlesen. Die Gendarmerie schreibt, das ist schon aussagekräftig, aber auch wieder nur eine Vermutung halt. Aber das ergibt sich auch wieder aus den Ermittlungen, aus dem Stand der Ermittlungen. Der Schlüssel für das mysteriöse Verschwinden der Eheleute dürfte zweifellos im Spital oder der nächsten Umgebung zu suchen sein. Also dieser Satz ergibt sich, wie gesagt, aus dem Ermittlungsergebnis. Und da sind eben so viele Anhaltspunkte da, dass das tatsächlich dort passiert ist, dass das Ehepaar dort umgebracht worden ist. Und schließt auch diese Geheimdienst-Variante wieder ein bisschen aus.
Damit sind wir diesen Fall jetzt durch. Hans, wir haben noch 3 Minuten, glaube ich. Die Kollegin nickt.
Waren wir schneller als heute Vormittag?
Wir waren schneller. Wir haben heute einen Testlauf gemacht. Wir haben jetzt vielleicht etwas schneller gesprochen. Ich wollte dich noch fragen, die Barbara hat es schon anmoderiert. Du arbeitest an einem Buch, es ist so gut wie fertig. Willst du dazu vielleicht noch kurz was sagen? Wann kommt es und nur ganz grob, worum geht es, ohne zu spoilern?
Ich weiß nicht, ob das für Kärnten jetzt so interessant ist. Es geht um die Gendarmenmorde in der Steiermark seit Gründung der Gendarmerie bis 2002. Da war der letzte, aber wie gesagt, nur Steiermark. Und 1881 war der erste. Diese Mordfälle habe ich aufgearbeitet bis zum letzten halt. Und bei einigen war ich ja selber am Tatort bei drei Bad Aussee in Kindberg und in Leutschach. Und die anderen habe ich halt so recherchiert und war ganz interessant. Ich meine, sehr viel wilderer Geschichten dabei, wo Gendarmen von Wilderern erschossen worden sind. Also ich kann es jedem empfehlen, das Buch. Ich hoffe, dass es ein unterhaltsames Buch ist. Geschrieben ist es in Form eines Lesebuches, also keine wissenschaftliche Abwicklung, sondern einfach ein Leserbuch, aber beruht auf den Fakten, auf den Tatsachen und erscheint im Herbst.
Ja, Hans, vielen Dank, dass du heute uns diesen Fall geschildert hast. Ihnen noch einmal vielen Dank fürs lange Dabeibleiben, fürs Durchhalten. Wir schätzen es wirklich sehr. Wir freuen uns auch sehr, so viele begeisterte Gesichter heute zu sehen. Danke und alles Gute und schönen Abend.
Schönen Abend.
Dankeschön.